HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
In Berlin-Brandenburg gibt es den einzigen Flughafen der Welt, der nur auf dem Landweg zu erreichen ist.
Come fly with me, let's fly away.
Zwischendurch kam die Phase, wo man gesagt hat, das wird nie was.
Das ganze Projekt wurde immer teurer und teurer.
Und jetzt steht man vor dem Riesenproblem, dass man so viele Schulden aufgenommen hat, dass man das nicht mehr zurückzahlen kann, ohne neues Geld zuzuführen. Und das jedes Jahr.
Come fly with me, let's fly.
Der Flughafen Kassel Airport in Corona-Zeiten. Im Terminal ist genug Platz für die wenigen Passagiere, die an diesem Tag von hier aus fliegen wollen.
Wir haben hier einen Flughafen, für den es faktisch überhaupt keinen Bedarf gibt, in dem mittlerweile über 300 Millionen Euro geflossen sind.
Das wird ein Fass ohne Boden, dieses ganze Projekt. Wir geben jedes Jahr 10 Millionen an Subventionen für den Steuerzahler hinzu.
Wie lange ist eigentlich unendlich? Im Falle des Berliner Großflughafens ganze 14 Jahre, eine Unendlichkeit. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass es in Peking doch nur 4 Jahre dauerte, um den flächenmäßig größten Airport der Welt fertigzustellen. Da können die Deutschen von China noch was lernen, hieß es bei der Eröffnung im vergangenen Jahr. Dafür ist es in Berlin sowieso nun zu spät, denn der Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt, so der vollständige Name, wird morgen eröffnet. Was kein Fake ist, er wird tatsächlich eröffnet, denn je öfter diese Eröffnung uns in regelmäßigen Abständen seit 2011 angekündigt wurde, desto weniger konnten wir daran glauben. Jetzt also wirklich, nach Pleiten, Pech und Pannen, bekommt Berlin seinen Hauptstadtflughafen und ein frisches Milliardengrab. Die Kosten haben sich verdreifacht, kaum bemerkt, weil Land, Bund und Planer die wahren Kosten als politische Zahlen verkaufen, die Gesamtkosten also chronisch niedriger rechnen. Die Einnahmen jedenfalls dürften die gerissenen Löcher im Budget nicht stopfen können. Wer fliegt denn noch in Zeiten von Corona und Klimakrise? Wer braucht also noch BER und all die anderen vom Großflughafen Frankfurt zum erfolglosen Mini-Standort Kassel-Calden? Wir schauen auf den Flugverkehr und sehen eine Branche im Sturzflug. Dass die Großbaustelle in Schönefeld weltweit zum Gespött werden könnte, tja, womit hat das wohl zu tun? Vielleicht mit der Arroganz und Überheblichkeit der verantwortlichen Politiker, die das ganz Große wollten, aber kläglich daran scheiterten? Thomas Rautenberg berichtet.
Seinen Auftritt vor der bundesweiten Presse hat Flughafenchef Engelbert Lüttge-Dahldrup offensichtlich sehr genossen. Er hat geschafft, woran all seine Vorgänger gescheitert waren.
Am 31. Oktober 2020 wird der BER eröffnet. Die deutsche Hauptstadt erhält endlich einen Flughafen nach internationalem Standard.
Seit 24 Jahren träumt die Hauptstadtregion davon, einen modernen Flughafen zu bekommen. Die Alt-Airports Tempelhof, Tegel und eigentlich auch Schönefeld-Alt sollten geschlossen und der Luftverkehr am BER gebündelt werden. 2006 erfolgte der erste Spatenstich, 5 Jahre später, 2011, und dann doch erst im Juni 2012 sollte alles fertig sein. 4 Wochen vorher dann die Absage durch die beiden damaligen Länderchefs Klaus Wowereit und Matthias Platzeck, SPD.
Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg.
Wir waren bis dato davon ausgegangen, dass die Eröffnung am 3. Juni hätte stattfinden können.
Das Hauptterminal am BER ist nicht im Ansatz fertig. Die Brandschutz- und Entrauchungsanlage funktioniert nicht. Zehntausende Sprinklerköpfe müssen nachgerüstet und tausende Kilometer Kabel demontiert und neu gezogen werden. Bei jeder Reparatur werden neue Mängel sichtbar. Insgesamt stehen schließlich über 200.000 Bau- und Planungsmängel auf dem Zettel, bestätigt der heutige Flughafenchef.
Ja, wir hatten in den Jahren 2010 bis 2012 eine Situation, dass häufig gebaut worden ist, ohne eine perfekte Planung zu haben. Und am Ende hat man versucht, um jeden Preis das Gebäude fertigzustellen. Das war kein guter Weg.
Die Kosten für das Megaprojekt haben sich von ursprünglich 2 auf jetzt 6,5 Milliarden Euro verdreifacht. Und der Flughafen braucht weiter Geld aus der Steuerkasse. 800 Millionen für die Corona-Ausfälle in diesem und im kommenden Jahr. Die Passagierzahlen in der Hauptstadtregion erreichen gerade noch einmal 23% des Vor-Corona-Niveaus. Die Flughafeneigentümer Berlin-Brandenburg und der Bund müssen helfen, sagt Flughafenchef Lüttge-Dahldrup.
Wir werden so lange Unterstützung brauchen, wie wir Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie haben.
Natürlich ist es ein Erfolg, dass der neue Flughafen BER mit 9 Jahren Verspätung endlich an den Start gehen kann. Eine Erfolgsgeschichte ist das Projekt damit trotzdem nicht. Das weiß auch Flughafenchef Lütke Dahldrup.
Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
Morgen wird der BER eröffnet. Unspektakulär heißt es. 2 Maschinen von Lufthansa und EasyJet sollen nachmittags eine synchrone Doppellandung auf der Nord- und der Südbahn inszenieren. Allerdings nur bei gutem Wetter, sonst landen die Flieger nacheinander. Man geht auf Nummer sicher. Thorsten Metzner, Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin und seit 2013 mit der Berichterstattung über den Hauptstadtflughafen befasst, also einer, der wie kein zweiter den Laden kennt. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Das Monster ist gezähmt. 14.700 Mängel am Brandschutz beseitigt. Die nackte Gefahr ist gebannt, schreiben Sie in Ihrer Zeitung. Das Monster war die Entrauchungsanlage. Was war da los?
Es war ein großes Pfuschchaos, was sich da nach 2012 im Terminal dieses Hauptstadtflughafens offenbarte. Ich beschreibe es mal so, das kann sich dann jeder selbst vorstellen. Man hatte zum einen die rein technischen Probleme. Die Entrauchungsanlage, die Brandschutzanlage, das funktionierte alles nicht. Also wenn ein Rauchmelder anschlug, löste das nicht die entsprechenden Funktionen aus in den Computerzentralen. Und im Terminal war ein riesiges Chaos, was sich zu diesem Zeitpunkt noch hinter den Decken und Wänden verbarg. Mich hat in dieser Zeit mal ein brandenburgischer Unternehmer besucht, der dort gebaut hat und mir das einfach mal geschildert hat, wie das in den wilden Wochen und Monaten vor der Absage im Jahr 2012 ablief, wo Arbeiter einfach Kabel hinter irgendwelche Wände geworfen haben und das ist peu à peu dann wieder hochgekommen. Und dieses Gebäude hat über 4000 Räume und es ist natürlich schon kompliziert, dort die technischen Systeme so hinzubekommen, dass das tatsächlich alles minutiös und perfekt funktioniert.
Die Türen, die sollten ja im Brandfall automatisch gesteuert werden, aber bei 1400 von ihnen waren auch die Kabel falsch verlegt. Dann kam einem eine tolle Idee. Was war das für eine?
Man könnte es als Satire abtun, es ist aber bittere Wahrheit gewesen in diesem Jahr 2012. Um die Eröffnung noch irgendwie zu retten, wurden 700 Studenten eingestellt, damals von der Flughafengesellschaft, die im Brandfall die Türen auf und zu machen sollten. Das war noch der Stand im April 2012, bis dann am 8. Mai die Eröffnung abgesagt wurde. Nicht die Manager dieses Flughafens, nicht die Aufsichtsräte haben diese Eröffnung abgeblasen, sondern der Landrat eines kleinen brandenburgischen Landkreises mit seiner Baubehörde. Die haben gesagt, dieser Wahnsinn, der kann nicht sein, man kann nicht eine Baustelle als Großflughafen eröffnen. Das war die große Blamage 2012. Mhm.
Es gab Kabelsalat, tropfende Sprinkler und stumme Brandmelder. Die Liste der Mängel ist zu lang, um sie alle aufzuführen. Aber was war denn eigentlich nach 2012, als der Flughafen dann, wie Sie sagen, am 8. Mai eben nicht eröffnet wurde, nachdem man den Kontrollverlust offenbar registriert hatte? Wurde es dann alles besser?
Das hätte man erwarten können, das hätte man erwarten müssen. Und das ist eigentlich noch die Frage, die sich heute ja stellt, 8 Jahre später, wo der BER nun eröffnen kann. Musste es wirklich so lange dauern? Meine Recherchen haben ergeben, dass das nicht hätte so lange dauern müssen, wenn man gleich 2012, 2013 die richtigen Krisenmanagementmaßnahmen getroffen hätte. Um es konkret zu machen, es gibt eine vergleichbare Geschichte aus Österreich. In Wien war 2009 der Bau eines Erweiterungsterminals am Flughafen außer Kontrolle geraten. Die Kosten waren etwas explodiert in bescheidenerem Maße. Und die Wiener haben, als sie merkten, da ist doch mehr in Unordnung geraten auf der Baustelle, haben die einen Baustopp verhängt, haben diese Baustelle durchgescannt, haben neue Pläne aufgelegt. Ein Jahr war natürlich Stillstand. Aber dann wusste jeder, was zu machen ist. Und im Jahr 2012 wurde dieses Erweiterungsterminal in Wien eingeweiht. Nach 3 Jahren. Wenn wir das übertragen auf den Berliner Flughafen, wären wir 2015, 2016 fertig. Aber genau das ist in Berlin nicht gemacht worden.
Da hätte es auch nicht so viel Geld gekostet. Sie haben auch seziert, Herr Metzner, wie Siemens am BER verdient hat. Da sind gigantische Summen geflossen. In welchem Umfang und wofür?
Das schließt sich nahtlos an die Fehlentscheidung, also man muss ja sagen, die doppelte Fehlentscheidung im Krisenmanagement an. Man hat es einmal vermasselt vor 2012 und man hat es gleich wieder vermasselt nach 2012. Die Folge, dass es keinen Baustopp gab und keine gründliche Neuplanung, keinen Restart, um das kollabierte Projekt wieder in geordnete Bahn zu bringen, war, dass die Firmen weitermachten und fortan auf Stundenbasis abrechnen konnten. Siemens ist nur ein Beispiel. Im Grunde könnte man das nahtlos auf alle anderen übertragen. Siemens hatte, ich habe das mal recherchiert, im Jahr 2009, als der Ausgangsauftrag erteilt wurde für die Gebäudeautomatisierung, für die Entrauchungssteuerung, ein Auftragsvolumen von rund 10 Millionen Euro. Im Jahr 2012 war man bei 11, 12 Millionen gelandet, was für so ein großes Projekt im normalen Rahmen der Steigerung liegt. 2017 war dieses Volumen über Nachträge auf knapp 100 Millionen Euro angewachsen, eine Verzehnfachung des ursprünglichen Auftrages. Tja. Und da merkt man, dass im Grunde auch viele Jahre, viele Büros, aber auch Firmen ganz gut daran verdient haben, dass dieser Berliner Airport eben nicht schnell fertig wurde.
Völlig klar, ja, die haben einfach viele Stunden gearbeitet und dann entsprechend abgerechnet. Und mit der Corona-Krise verschärft sich nun auch die katastrophale Finanzlage des neuen Flughafens. Der bisherige Businessplan ist Makulatur, keine Besserung in Sicht. Das heißt, der BER ist ein Zuschussbetrieb, der gleich nach dem Start die nächste Milliarde verschlingen wird, so etwa?
Das ist definitiv so. Man kann das relativ gut daran festmachen, dass der Flughafen inzwischen 6,6 Milliarden Euro gekostet hat. Das ist eine Summe, für die bekommt man normalerweise zwei Flughäfen. Und dann gibt es einen Sonderumstand, der mit der Berliner Situation zusammenhängt, auch mit der Konstruktion dieser Flughafengesellschaft, die den BER gebaut hat. Es ist ein Staatsunternehmen, das den Ländern Berlin und Brandenburg gehört und dem Bund. Und man hat damals politisch entschieden, dass ein Gros dieses Flughafens über Kredite finanziert wird. Und man hat auch in den Jahren der Sanierung seit 2012 ein Gros der Mehrkosten wieder über Kredite finanziert. Und im Grunde lastet der Schuldendienst auf dieser Firma und mit dem Corona-Einbruch verschärft sich die Lage noch. Und deshalb steht die Flughafengesellschaft eigentlich so ziemlich mit dem Rücken an der Wand und man wird im Laufe, ich denke mal, des nächsten halben Jahres da grundsätzliche Entscheidungen treffen müssen, wie man diese fundamentalen Finanzprobleme löst. Das BER-Drama ist mit der baulichen Fertigstellung, mit der Eröffnung morgen eben nicht vorbei, weil die finanziellen Folgen, die eine Erblast auch des kollabierten Bauprojektes sind, einfach so groß sind, dass die öffentliche Hand noch bestimmt gut 2 Milliarden da reinstecken muss.
Thorsten Metzner, haben Sie vielen Dank. Auch auf großen, längst betriebsbereiten Flughäfen klappt längst nicht immer alles reibungslos. So eine Krise schildert der Roman Airport des Bestsellerautors Arthur Haley. 1968 erschienen, seine Gültigkeit hat er nicht verloren. Und für eine Nacht blickt Haley hinter die Kulissen des Flughafenbetriebs und schildert, wie das Personal, unsichtbar für die Passagiere, das komplexe System Flughafen am Laufen hält, trotz vieler Probleme.
Es war 6:30 an einem Freitagabend im Januar. Lincoln International Airport, Illinois, war offen, wenn auch unter Schwierigkeiten. Der Flughafen ächzte unter dem heftigsten Schneesturm seit einem halben Dutzend Jahren. Jetzt brachen ständig, wie Schwären an einem mitgenommenen, geschwächten Körper, Gefahrenpunkte auf. Ein Verpflegungswagen der United Airlines mit 200 Abendessen war verloren gegangen und stak vermutlich irgendwo im Außenbezirk des Flughafens im Schnee. Draußen auf dem Flugfeld war die Startbahn 3.0 außer Betrieb. Sie wurde von einer Boeing 707 blockiert, deren Räder tief in den wasserdurchtränkten Boden unter dem Schnee neben der Rollbahn eingesunken waren. Durch den Ausfall der Startbahn 3.0 behindert, hatte die Flugsicherung Maßnahmen ergriffen, um die Zahl der Anflüge aus den benachbarten Luftfahrtzentren einzuschränken. Trotzdem zogen 20 Maschinen Warteschleifen in der Luft und einige näherten sich bereits dem Mindesttreibstoffbestand. Die Lagerhallen aller Fluglinien waren bis an die Grenze mit Waren vollgestopft. Frachtinspektoren kontrollierten nervös leicht verderbliche Güter. Treibhausblumen aus Wyoming für Neuengland, eine Tonne Käse aus Pennsylvania für Alaska, lebende Hummer aus dem Osten für einen Flug über die Polarroute mit Bestimmungsziel Europa. In der Haupthalle für Passagiere herrschte Chaos. Der unbescheidene Werbespruch Lincoln International, Luftkreuz der Welt, hoch oben auf dem Dach des Flughafengebäudes, war im Schneetreiben völlig untergegangen.
Der Tag in H2 Kultur. Bereits vor 8 Jahren hieß es, sei er betriebsbereit, der Hauptstadtflughafen. Pustekuchen, dann wieder doch nicht. Nichts funktionierte. Wie wir eben gehört haben, das ganze Unternehmen war ständig unterfinanziert. Dazu gab es die üblichen Korruptionsgeschichten und vor allem Schuldzuweisungen. Schuld war wie immer der oder die andere. Aber nun wird er eröffnet, nachdem insgesamt 9.900 Komparsen den Flughafen getestet haben. Claudia van Laak berichtet.
Jetzt muss der Dreck weg. Eine Putztruppe spritzt den Vorplatz sauber. Drinnen hangeln sich die Fensterputzer an den großen Glasfassaden entlang. Der Chef des Probebetriebs, Roland Böhm, zeigt, was am BER in den letzten Wochen noch ausgebessert wurde. Neue Mülleimer, eine klarere Ausschilderung und nicht zuletzt 100 Ladestationen für Handys und Laptops sollen dafür sorgen, dass die Fluggäste zufrieden sind.
Als das Terminal konzipiert wurde, war das überhaupt noch kein Standard, dass man am Sitzplatz irgendwo sein Handy laden kann. Und jetzt haben wir entsprechende Stelen nachgerüstet, wo alle gängigen Formate vorhanden sind.
Knapp 10.000 Freiwillige haben in den letzten Wochen den BER getestet. Sie bekamen mit Altkleidern gefüllte Koffer in die Hände gedrückt und hatten alle eine Rolle zu spielen. Zum Beispiel einen Taschendieb oder einen Jäger, der seine Waffe durch die Sicherheitskontrolle bringen musste. Die Abläufe seien weitgehend eingespielt. Die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Bundespolizei, Airlines und Bodendienstleistern ausreichend geprobt, versichert Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup.
Und natürlich wissen wir auch, dass immer irgendetwas schiefgehen wird. Es gibt keine Inbetriebnahme auf der Welt, wo nicht irgendwas nicht funktioniert.
Der BER ist mit der Bahn gut erreichbar, anders als der bisherige innerstädtische Flughafen Tegel, der nur mit Bussen angebunden war. In 3 Etappen ab dem 31. Oktober wird der Flugverkehr von Tegel zum BER verlagert.
Wir haben viel mehr Platz als bei der alten Infrastruktur in Tegel. Insofern ist am BER sicheres Reisen in Zukunft möglich.
Sprich, notwendige Corona-Abstände können am BER eher eingehalten werden als in Tegel. Der bisherige Flughafen Schönefeld bleibt weiter am Netz. Am ersten BER-Tag rechnet Airport-Chef Lüttke-Daldrup deshalb nur mit 5.000 Fluggästen.
Corona hat uns extrem getroffen und wir werden sicher noch einige Jahre brauchen, diese Krise zu überstehen. Aber mit dem BER, mit dem modernen neuen Flughafen, haben wir endlich eine Infrastruktur, die uns auch aus der Krise heraushelfen wird. Sie wird der Wirtschaft in der Region helfen und Berlin, Brandenburg werden gemeinsam mit dem Flughafen, glaube ich, ein attraktives Angebot machen für viele, die sich hier ansiedeln wollen. Tesla ist ja das letzte Beispiel gewesen.
Wie stolz waren alle über das Projekt. Metropolen, Flughafen, Jobmaschine, architektonisches Wunderwerk. Kein Superlativ war zu groß. Auf einer Fläche von 350.000 Quadratmetern wollte Berlin noch näher ranrücken an Weltstädte wie Paris, London oder New York. Und es sollte ein Meisterstück der Politik werden, denn Eigentümer ist der Staat. Die Gesellschafter sind das Land Berlin, das Land Brandenburg und der Bund. Professor Dr. Ralf Leinemann, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Berlin. Es war maßgeblich Berlins damals amtierender Bürgermeister Klaus Wowereit, der den ursprünglichen Plan umstieß, den Airport von einem privaten Firmenkonsortium bauen zu lassen. Seine Parole lautete, wir bauen selbst und wir zeigen mal, dass man auch ohne Kostenexplosion ein solches Projekt stemmen kann. War damals eigentlich schon absehbar, dass dies total nach hinten losgehen würde?
Also, dass es so ein Desaster geben wird, das war damals sicher noch nicht absehbar, aber es war schon ein bisschen Ideologie und Naivität dabei zu sagen, wir machen das lieber alles selbst und das hätte irgendwelche Vorteile, als wenn man erfahrene Konsorten ins Boot nimmt, die einem dann das Projekt bauen und betreiben. Das wäre sicherlich die bessere Lösung gewesen, aber Public-Private Partnership ist natürlich immer ein politisch umstrittenes Thema. Und deswegen hat man den anderen Weg gewählt. Und das alleine ist noch keine Ursache für Scheitern.
Sondern?
Das ist dann nachher erst die konkrete Umsetzung gewesen. Wenn man sagt, wir können das und wir wollen das selber bauen, dann muss man es eben auch wirklich können. Und daran hat es natürlich gefehlt.
Aber das heißt, für die Kostenexplosion ist unter anderem Wovereit verantwortlich, der damit seine Aufsichtsratspflicht verletzt hat, aber nie dafür belangt wurde?
Also er ist sicherlich ganz maßgeblich dafür verantwortlich, aber auch natürlich die damalige Zeit, das war ja noch vor der Lehman-Krise, da war eine Milliarde ja noch ein unfassbar großer Betrag. Und damals war das Motto, man muss den Flughafen mit einem kleinen Budget durch die Gremien bringen, das soll alles nicht so teuer aussehen und nicht so teuer wirken. Und hinterher, wenn er erstmal im Bau ist, dann muss es halt gemacht werden und dann muss es auch bezahlt werden.
Hätte eigentlich das Termin- und Kostenchaos eben abgewendet werden können, wenn die Auftraggeber mehr, ich sag mal, Experten ans Werk gelassen hätten? Sie haben es schon angedeutet, ein Generalunternehmer zum Beispiel?
Also ganz sicher wäre das besser gewesen, aber man hätte auch den Willen haben müssen, mal realistische Kosten zu kommunizieren. Der Flughafen war mit 2,3 Milliarden, glaube ich, als Gesamtprojekt budgetiert. Das war schon immer Unsinn. So ein Flughafen war schon damals nicht für unter 3,5-4 Milliarden zu haben. Und dieser Wahrheit hat man sich schon verweigert. Und wenn man dann ein knappes Budget hat und noch knappe Zeit, dann muss man auch richtig gute Leute dahin holen, die einem da bei dem Projekt helfen. Und auch das hat man nicht gemacht, weder in der Flughafengesellschaft, noch hat man auf der Auftragnehmerseite mit dem Generalunternehmer das Terminal gemacht. Und das war sicherlich der Kardinalfehler. Das Terminalgebäude, daran ist die Eröffnung gescheitert. Und das ist auch maßgeblich für die Kostenexplosion verantwortlich.
Aber was macht Sie so sicher, dass ein Generalunternehmer nicht auch mehr Geld verpulvert hätte als vorher angekündigt?
Na, der Generalunternehmer, da lagen ja Angebote vor, die alle bei gut 1 Milliarde Euro lagen und ein bisschen drüber. Das heißt, man hätte schon damals gleich 400-500 Millionen mehr ausgeben müssen. Das war das erste Problem. Das wollte man nicht, weil man dieser Wunschvorstellung, man baut es für 630 Millionen, angehangen hat. Danach hätte es vielleicht auch dort noch eine Menge Änderungen gegeben, wie die A380-Anleger und mehr Billigflieger-Pias und sowas. Klar hätte das auch mehr gekostet. Aber sicherlich wären nicht diese verrückten Dinge wie die Entrauchung durch den Keller passiert, das Abweichen von der Bauordnung, das nicht genehmigungsfähige Gebäude, was nachher da stand, das, glaube ich, wäre keinem Generalunternehmer aus eigenem Interesse nicht passiert.
Die Kosten haben sich verdreifacht und liegen jetzt bei 6,44 Milliarden Euro, wenn das man so stimmt. Andere haben 7,1 Milliarden ausgerechnet. Haben Sie dann eigentlich auch den Eindruck, Herr Leinemann, dass das Volk, also die Wähler, wissentlich belogen wurden oder war das alles nur sozusagen dem Dilettantismus geschuldet?
Also man muss gewusst haben, dass ein Budget von 2,3 Milliarden Unsinn ist, dass das ein Wunsch ist und nie Wirklichkeit werden wird. Da, glaube ich, kann man schon sagen, da wollte man die Öffentlichkeit hinters Licht führen. Die Unfähigkeit, dann nachher einfach zu sagen, als man erkannt hat, das kann nichts werden, wir werden nicht so schnell fertig werden wie gedacht und wir werden auch das Budget unterschreiten, dann nichts zu sagen, einfach so zu tun, als wäre alles okay und wir planen eine Eröffnung für den Mai 2012, das kam dann noch dazu. Und wenn ein Großprojekt natürlich jahrelang liegen bleibt, wie es dann passiert ist, das kostet natürlich nochmal hunderte Millionen im Jahr extra.
Das ist also ein märchenhaftes Termin- und Kostenmärchen.
Ja, weder das Budget hat jemals gestimmt, noch wäre es jemals möglich gewesen, den in dem Termin zu eröffnen.
Über die Jahre hinweg ist also so viel Unglaubliches am BER passiert, dass man fast den Überblick verlieren könnte. Aber wenn wir andere Großprojekte anschauen, zum Beispiel Stuttgart 21 oder auch den Berliner Hauptbahnhof, auch von Gerkan gebaut, die Elbphilharmonie, überall wird es teurer und wesentlich später, auch wenn der Staat kein Bauherr ist. Wie kommt denn das?
Naja, diese Projekte sind alle mit diesen vollkommen falschen Budgets gestartet. Das ist schon mal das Hauptproblem und dann in allerlei Gezänk reingeraten. Wir haben immer gesagt, Stuttgart 21, diesen Heilfroh, dass es den BER gibt, weil bis der nicht eröffnet ist, redet keiner über Stuttgart. Denn das Projekt kostet ja das Doppelte für 15 Minuten Fahrzeitverkürzung nach München. Also das ist so ein Ding. In Hamburg bei der Elbphilharmonie wollte man natürlich ein Wahrzeichen bauen. Ein Wahrzeichen, gut, das muss was kosten. Das wollte man aber nie so sagen. Aber hinterher ist es das dann geworden. Auch da war absehbar, dass das Projekt wesentlich teurer wird. Und ansonsten sowas wie der Hauptbahnhof. Das ist leider in Deutschland so, dass viele Infrastruktur-Großprojekte am Ende doppelt so teuer werden und doppelt so lange dauern.
Das heißt, die rechnen alle falsch, oder wie kann ich mir das erklären?
Man versucht es durch alle Gremien zu bekommen, dann wird es nicht so teuer und es wird unter Laborbedingungen geplant. Also es regnet nicht, es wird nie zu heiß, wir haben auch keine Probleme im Boden und es gibt auch sonst keine Schwierigkeiten und selbstverständlich ändert niemand mehr etwas während der Bauausführung. Das Gegenteil ist natürlich richtig, das weiß auch jeder. Und deswegen, da liegen auch Gutachten zugrunde, auch von Ingenieurbüros, die das sagen, aber die legen eben dann immer nur diese Laborbedingungen zugrunde. Und damit flutscht es durch die Gremien und hinterher, dann sind wir erstmal im Bau. Tja, dann kann man es ja nicht einfach abbrechen. Nie wird so ein Projekt abgebrochen.
Hat es denn vielleicht auch damit zu tun, dass man in Deutschland gerne mal den billigsten nimmt? Ich habe gelesen, in der Schweiz ist das ein bisschen anders. Der billigste, der das billigste Angebot macht, der fliegt gleich mal aus dem Verfahren raus.
Ja, also es wäre sicherlich schöner, wenn man ein bisschen mehr auf die Qualität gehen könnte, aber man muss da natürlich auch den öffentlichen Haushalt verstehen, auch den Rechnungshof, die halt sagen, wir möchten schon, dass preiswert gebaut wird und es gibt wenig Alternativen und es macht natürlich einen enormen Aufwand. Wenn ich also in der Ausschreibung nicht den billigsten, sondern den qualitativ besten nehmen will, muss ich das ja alles bewerten, diese Qualitätsfaktoren. Das ist eine schwierige Sache und ist sehr aufwendig, davor scheut man sich auch.
Sie vertreten als Anwalt mehrere Firmen, die am Flughafen tätig waren. Das heißt, Sie werden noch lange mit diesem BER zu tun haben, nehme ich an.
Ich denke schon, wir haben viel damit zu tun gehabt und es wird sicherlich auch noch weitergehen. Es sind längst nicht alle Rechnungen bezahlt, es sind auch noch ein paar Prozesse anhängig. Also da werden wir noch Freude haben. Aber ich bin erstmal froh, dass der Flughafen eröffnet und funktioniert.
Ralf Leinemann, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, haben Sie. Vielen Dank. Es ist eine dramatische Nacht, die Arthur Haley in seinem Roman Airport schildert. Ein Problem verursacht das nächste. Im Mittelpunkt Mel Bakersfeld, Generaldirektor des Flughafens.
Diese Schwierigkeit war kurz nach Einbruch der Dunkelheit eingetreten, als ein Kapitän, der zum Startplatz wollte, bei einem blauen Taxilicht irrtümlich nach rechts statt nach links abbog. Jetzt waren über 2 Stunden vergangen und die große Düsenmaschine saß noch fest und blockierte mit ihrem Rumpf und Leitwerk die Startbahn 3.0. Wir halten den gesamten abfliegenden Verkehr an den Toren auf und schicken ihn dann über die längere Route zu den anderen Startbahnen. Das geht wohl recht langsam, was? Ja, es verringert die Abfertigung um 50%. Das demonstrierte, wie dringend der Flughafen zusätzliche Start- und Taxibahnen brauchte. Seit 3 Jahren drängte Mel auf den Bau, aber der Verwaltungsrat des Flughafens verweigerte unter dem politischen Druck der Stadtverwaltung seine Zustimmung. Dazu kommt, fuhr der Leiter der Kontrollturmwache fort, dass wir die startenden Maschinen über Meadowood leiten müssen. Die Beschwerden haben schon angefangen. Mel stöhnte. Die Gemeinde Meadowood, die im Südwesten an den Flughafen grenzte, war ihm ein ständiger Dorn im Auge. Zwar war der Flughafen lange vor der Gemeinde entstanden, trotzdem beklagten sich die Bewohner von Meadowood über den Lärm der Flugzeuge über ihnen. Sicher haben sie den Leuten gesagt, dass wir in einer besonders schwierigen Lage sind. Das Unwetter, die nicht betriebsfähige Startbahn. Ja, wir haben alles erklärt, aber niemand hat sich dafür interessiert. Die Leute wollen einfach, dass die Flugzeuge nicht mehr über sie hinwegfliegen.
Was man absolut verstehen kann. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, in dem wir nun sanft auf dem Regionalflughafen in Kassel-Calden landen. Einer von 14 Regionalflughäfen in der Republik. Wer im September von diesem Flughafen in Nordhessen in die weite Welt starten wollte, der hatte die Wahl zwischen 4 Destinationen. Heraklion, Palma, Westerland und Mannheim. Tagelang verbuchte der Flugplan keinen einzigen Flug. 1998 fiel Kassels Industrie- und Handelskammer aber ein, die Stadt braucht was Eigenes. Die Arbeitslosigkeit war hoch, der Norden lange Zeit ein Zonenrandgebiet und abgehängt. 1999 versprach Roland Koch, damaliger hessischer Ministerpräsident, den Nordhessen ihren Traum. 14 Jahre später wurde der Flughafen Kassel-Calden fertiggestellt. Und seitdem gibt es Streit, Carsten Gurke berichtet.
Samstagmorgen, 5 Uhr. Am Kassel Airport herrscht Ferienstimmung. Auf der Rollbahn lässt ein A318 die Turbinen warmlaufen. Am Check-in stehen fröhliche Menschen.
Ich bin Nordhesse und für mich ist der Flughafen einfach ein Stück Nordhessen.
Ein Flughafen in der Dimension als internationaler Flughafen ist auch schon eine Aufwertung für diese Stadt.
6 Uhr, Start des Sundair-Fliegers auf die Insel Kreta. So könnte es nun weitergehen. Doch leider ist es die einzige Maschine, die in die Sonne fliegt. Seit 6 Tagen. Und genau das ist es, was die Gegner des neuen Flughafens seit der Planungsphase immer wieder ins Flugfeld geführt haben. Clemens Knobloch vom Bund der Steuerzahler.
Das wird ein Fass ohne Boden, dieses ganze Projekt. Wir geben jedes Jahr 10 Millionen an Subventionen für den Steuerzahler hinzu. Das ist untragbar für uns.
Es war eine schwierige Geburt, auch wenn die Landesregierung, das Regierungspräsidium Nordosthessen, der Landkreis und die Stadt Kassel von Anfang an mit wehenden Fahnen das Projekt befürwortet haben. Ulrich Spengler von der IHK Kassel-Marburg.
Ein Flughafenausbau ist wichtig für mittelständische und Großunternehmen der Region, die global agieren, und ist auch wichtig im Wettbewerb um neue Ansiedlungen, die wir auch in Einzelfällen haben.
Es gab auch von Anfang an warnende Stimmen. Janine Wiesler von den Linken.
Wir haben hier einen Flughafen, für den es faktisch überhaupt keinen Bedarf gibt, in den mittlerweile über 300 Millionen Euro geflossen sind.
Und damit ist der Flughafen nur doppelt so teuer geworden wie geplant. Nach insgesamt 14 Jahren Planungs- und Bauzeit wurde er im Jahr 2013 eröffnet. Und jeder Finanzminister in dieser Zeit fand ausreichende Gründe, warum immer wieder nachgelegt werden musste. Zum Beispiel Karl-Heinz Wallmann.
Die Planung insgesamt für das Projekt, weil mehrfach aufgrund auch von veränderten Konfigurationen auf dem Flughafen umgeplant werden mussten. Die Hochbauten wären teurer.
Schon 2016 bekam einer der Anteilseigner so richtig kalte Füße, angesichts vieler nicht eingehaltener Versprechen und stetig steigender Kosten. Bürgermeister Mike Mackewitz mit dem Griff an die sprichwörtliche Notbremse.
Bei Calden ist es ein Ausgabevolumen von 14,8 Millionen und demgegenüber ein Ausgabeanteil für den Flughafen von 1,04 Millionen. Also wenn ich jetzt Grundsteuer B erhöhe, dann ist die Gründung für die Bevölkerung logischerweise wegen des Flughafens müssen wir jetzt mehr Steuern bezahlen.
Heute sind es rund 1000 Arbeitsplätze in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kassel Airport. 3000 sollen im weiteren Zusammenhang mit dem Flughafen stehen. Der Bürgermeister schaut heute zufrieden auf die Gewerbeansiedlung am alten und neuen Flugplatz. Aber er weiß auch, nur dank Finanzspritze vom Land und Übernahme der Hälfte seiner Flughafenanteile durch die Stadt Kassel und den Landkreis Kassel kann er heute wieder ruhig schlafen. Ende 2017, also nur 4 Jahre nach der Inbetriebnahme, standen die Zeichen schon wieder auf Sturm. Eine Evaluierung wurde gefordert und durchgeführt. Der damalige Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens, Thomas Schäfer.
Das Ergebnis der Evaluierung, für die wir unabhängige Experten beauftragt haben, ist, dass der Flughafen beileibe nicht alle Erwartungen erfüllt hat. Aber er erfüllt die Vorgaben der Reduzierung der Gesamtbelastung für den hessischen Steuerzahler. Deshalb haben wir entschieden, ihn in der Konfiguration als Verkehrsflughafen fortzuführen.
Dank Sund Air, einer jungen Fluggesellschaft, die Kassel Airport für sich entdeckt hat und vor allem Flüge in die Mittelmeerregionen und auf die Kanaren bietet, zeichnete sich zwar noch im vergangenen Jahr ein leichter Silberstreifen am Horizont ab, doch dann kam Corona. Und dennoch, es wird geflogen in Kassel-Calden. Flughafenchef Lars Ernst, fehlen zwar die Passagiere.
Zum anderen haben wir auch noch die allgemeine Luftfahrt mit dem Businessverkehr, mit dem Schulungsverkehr, mit dem Privatflugverkehr. Und immerhin haben wir doch 30.000 Flugbewegungen pro Jahr. Und deswegen ist das etwas vereinfachend, wenn man immer wieder nur darauf reduziert wird, auf die Fluggäste, die von hier aus in Urlaub fliegen.
So, das halten wir jetzt nochmal fest. Die Argumentation des Flughafenchefs, den Flughafen nur auf die Fluggäste zu reduzieren, die von hier aus in den Urlaub fliegen, sei zu einfach. Es gäbe 30.000 Flugbewegungen im Jahr, unter anderem durch Schulungs-, Business- und Privatflugverkehr. Yvonne Ziegler, Professorin für internationales Luftverkehrsmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fritsch.
Reicht diese Argumentation von Herrn Ernst, um die Millionendefizite getragen vom Land Hessen zu rechtfertigen?
Ich denke nicht, denn eigentlich war ja die Intention, dass der Flughafen wirklich eine zentrale Rolle für die strukturelle und gewerbliche Entwicklung der Region haben soll. Das heißt auch, dass es eigentlich auch eine Geschäftsreisenanbindung sein soll. Das heißt, Geschäftsreisende, die investieren wollen, natürlich dann einfach auch eine Anbindung direkt nach Kassel-Calden bekommen. Fakt ist aber, dass es ja fast nur touristische Flüge gibt. Also das erste, sagen wir mal, erste Ziel ist schon verfehlt. Das zweite ist natürlich auch, dass, wie Sie schon in dem Beitrag schön geschildert haben, dass das aktuelle Flugvolumen ja in keinster Weise ausreicht, um diesen Flughafen auszulassen. Also von daher ist es sehr ineffizient.
Zieht denn eigentlich
das Argument, allgemeine Luftfahrt und Schulung, finde ich, zieht auch nicht, weil es gibt ja auch ganz viele andere Regionalflughäfen, die gerade dieses Angebot auch mit anbieten.
Zieht denn eigentlich das Argument, dieser und andere Flughäfen schafften Arbeitsplätze?
Das ist sicherlich immer ein gutes Argument, allerdings kein Argument, was vor der EU sozusagen Bestand haben wird. Es gibt nämlich auch klare Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen und Airlines, und die besagen, dass Flughäfen zumindest die operativen Kosten erwirtschaften sollen. Und das tut der Flughafen Kassel-Calden mit Sicherheit nicht. Und eigentlich läuft die Frist für Regionalflughäfen 2024 aus. Also bis dahin sollte der in Kassel-Calden zumindest operativ sie tragen.
In Kassel-Calden beträgt das jährliche Betriebsdefizit, ich habe mal nachgeschaut, 6 Millionen Euro. Gibt es denn eigentlich einen, der sich von alleine trägt?
Also mir ist kein Regionalflughafen bekannt, der sich wirklich nachhaltig trägt. Es gab einige, die ganz gut gelaufen sind, insbesondere solange sie Ryanair als Kunden hatten. Eben aber auch seitdem es diese Leitlinie gibt, hat Ryanair sich hat einen Strategiewechsel vollzogen und bewegt sich weg von den Regionalflughäfen, die früher ja besonders günstige Rahmenbedingungen für Low-Cost Airlines angeboten haben, hin auch zu normalen Flughäfen. Und von daher wird es gerade für die Regionalflughäfen auch schlechter.
Aber wie konnte Ryanair beispielsweise so lange bestehen? Wie funktionierte das?
Also Ryanair hat ein sehr stringentes Geschäftsmodell, ganz klar Low-Cost. Das heißt, sie haben eine einheitliche Flotte, sie bedienen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, setzen nur das Notwendigste an Crew ein, haben sehr schnelle Umkehrzeiten. Die Mitarbeiter müssen sozusagen auch alle möglichen zusätzlichen Aufgaben wie die Reinigung des Flugzeugs übernehmen. Also von daher können sie sehr billig ihre Flugpreise anbieten und sind eine der profitabelsten Airlines dadurch.
Damals ist es auch so gewesen, also das hat zumindest die Lufthansa damals gesagt, es sei alles ein unfairer Wettbewerb gewesen. Das befanden eben große Konkurrenten. Das Ergebnis, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, von 2024 an ist die Subventionierung dieses laufenden Betriebs von Flughäfen beihilferechtlich, heißt es, untersagt. Was bedeutet denn das jetzt zum Beispiel für den Flughafen Hahn, wo Ryanair ja hauptsächlich gewesen ist, muss man sagen, was für die anderen Regionalflughäfen?
Also seitdem diese Leitlinie bekannt geworden ist, 2014, hat ein Umdenken stattgefunden bei den Regionalflughäfen, weil sie jetzt darauf achten müssen, dass sie eben nicht so billige Preise auch an Low-Cost-Airlines herausgeben dürfen und im Gegenzug dann Verluste erwirtschaften. Das heißt, sie mussten wirklich sehr stark auf die Profitabilität selbst achten. Und dadurch wurde ihr Angebot auch teurer und dadurch hat Ryanair dann auch überlegt, na dann kann ich auch zu einem ganz normalen Flughafen wie Köln, Düsseldorf oder Frankfurt gehen. Die können mir nämlich auch in gewissem Rahmen günstige Preise machen.
Und wie sehen Sie die Zukunft dieser Regionalflughäfen jetzt auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise?
Ja, sehr schwierig leider. Also ich meine, im Moment leidet der gesamte Luftverkehr im Rahmen der Corona-Pandemie. Und die ganzen Flüge sind sozusagen weggebrochen. Und Regionalflughäfen, die natürlich auch keinen Puffer haben, kein finanzielles Puffer, trifft das noch besonders schwer. Und es ist halt die Frage, wie die Gemeinden oder Städte, die sozusagen oft die Eigentümer sind, wie sie sozusagen das noch finanziell stemmen können. Denn es ist klar, dass die Regionalflughäfen jetzt in dieser schwierigen Zeit sicherlich auch doch subventionieren müssen.
Das heißt, in 2-3 Jahren gibt es noch die Hälfte vielleicht.
Es hängt davon ab, wie tief die öffentlichen Taschen sind.
Professor Yvonne Ziegler, haben Sie herzlichen Dank. Zurück auf den Lincoln International Airport, den fiktiven Großflughafen aus Arthur Haleys Roman Airport, wo es gerade drunter und drüber geht. Das größte Problem, eine Landebahn ist von einer feststeckenden Maschine blockiert. Und um sich einen Überblick zu verschaffen, macht Generaldirektor Mel Bakersfeld einen Rundgang über seinen Flughafen.
Vor den Schaltern aller Fluggesellschaften standen Schlangen, von denen sich manche um die Ecken zogen. Das Personal hinter den Schaltern hatte Flugpläne und Flugscheine wie Orchesterpartituren vor sich ausgebreitet. Unmittelbar unter Mel protestierte ein jüngerer Mann mit gelbem Schal laut: Sie haben die Stirn, mir zu sagen, dass ich nach Kansas City muss, um nach New Orleans zu kommen? Ihr werft hier ja die Geografie über den Haufen. Ihr seid ja besoffen von eurer Macht. Das Mädchen hinter dem Schalter strich sich mit der Hand über die Augen, ehe sie mit professioneller Geduld antwortete: Infolge der Wetterverhältnisse ist der längere Weg schneller und der Flugpreis bleibt der gleiche. Hinter dem Mann mit dem gelben Schal drängten sich andere Passagiere mit anderen Problemen. Wenige der etwa 80.000 Reisenden, die täglich durch das Flughafengebäude strömten, blickten je zur Etage der Verwaltung hinauf. Die meisten von ihnen stellten sich unter Flughäfen nichts anderes als Fluggesellschaften und Flugzeuge vor. Es war zweifelhaft, ob vielen von ihnen die Existenz eines Verwaltungsapparats überhaupt bewusst war. Unsichtbar, aber vielschichtig, der ständig arbeitete und den Flugplatz in Betrieb hielt. Vielleicht ist das ganz gut, dachte Mel. Falls die Leute besser unterrichtet wären, würden sie mit der Zeit auch mehr über die Schwächen und Gefahren des Flughafens wissen und danach weniger beruhigt abfliegen und ankommen.
H2, der Tag. Abgestürzt, der BER und die Krise des Flugverkehrs. Wir sind am Frankfurter Flughafen gelandet jetzt, wo eigentlich immer Hochbetrieb ist. Schon früh ab 5 Uhr morgens, wenn das Nachtflugverbot endet, starten die Ferienflieger im Minutentakt. Jetzt meistens gähnende Leere, ab und zu mal eine Warteschlange, die abgefertigt werden will. Sonst sind die Schalter verwaist, die ersten Geschäfte und Bars haben leider aufgegeben. Die Lufthansa steckt tief in der Corona-Krise und die Beschäftigten bangen um ihre Jobs. Roman Warschauer hat sich am Flughafen umgeschaut.
Um die Mittagszeit im Terminal 1 im Abschnitt A des Frankfurter Flughafens. Hier sind nur sehr wenige Menschen unterwegs, ein paar Reisende, ein paar wenige Schalter sind geöffnet, vor denen sich hier zumindest auch keine längeren Schlangen gebildet haben. Ich gehe jetzt mal weiter in den Bauch sozusagen des Terminals hinein und schaue mich hier mal weiter um. Hinten an den Sicherheitskontrollen im Terminal 1 gibt es einen Gang mit vielen Geschäften. Hier war im April und Mai fast gar nichts mehr geöffnet. Mittlerweile haben ein paar Geschäfte wieder auf. Ein Stückchen weiter in Richtung Osten komme ich dann in die Bereiche B und C des Terminal 1 und hier tatsächlich ein für diese Zeit eher ungewöhnliches Bild. Hier gibt es gleich mehrere Schlangen mit Passagieren vor Schaltern. Das ist zum Beispiel ein Flug nach Moskau, nach Tokio oder auch nach Dubai. Allerdings muss man auch sagen, das ist eine Momentaufnahme. Und das passt auch zu dem, was Stefan Schulte sagt, der Vorstandsvorsitzende des Flughafenbetreibers Fraport. Denn der Verkehr, der läuft noch immer nur sehr, sehr schleppend hier.
Wir haben eine leichte Sommererholung gesehen, die so zwischen -70 und -75% lag. Und seit 4 bis 6 Wochen reißt es ab. Wir liegen aktuell noch bei 20.000, 25.000 Passagieren am Tag, wo wir normalerweise bei 180.000 bis 200.000 jetzt liegen würden.
Über 80% weniger Passagiere. Das führt dazu, dass am Flughafen viele Bereiche heruntergefahren wurden. Das Terminal 2 etwa wird seit Monaten nicht mehr benutzt. In den Parkhäusern fahren nicht alle Aufzüge. Nur zwei Beispiele, mit denen der Flughafenbetreiber die laufenden Kosten senken will. Viele Mitarbeiter sind zudem in Kurzarbeit. Zudem sollen bei Fraport bis zu 4.000 von rund 17.000 Stellen wegfallen. Schulte sagt, so sei man schon recht weit gekommen.
Über 3.000 werden das Unternehmen verlassen. Das heißt, wir sind in der Frage, um wie viel wir den Personal- und Sachaufwand absenken müssen, sehr, sehr weit an das Notwendige schon herangekommen. Dass ich jetzt auch gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit für betriebsbedingte Kündigung ist deutlich gesunken, wenn es denn gelingt, mit Verdi und den anderen Gewerkschaften den Notlagentarifvertrag jetzt in den nächsten Wochen zu vereinbaren.
Gleichzeitig baut der Flughafen aber an einem dritten Terminal weiter. Grundsätzlich geht der Flughafenmanager nämlich davon aus, dass sich die Luftfahrt erholen wird. Allerdings erst in ein paar Jahren. So soll Terminal 3 jetzt auch erst 2025 fertig werden und die Bauarbeiten entsprechend gestreckt. Wenn kaum Passagiere da sind, dann heißt das nicht nur weniger Betrieb am Flughafen, sondern natürlich auch bei den Fluggesellschaften. Die Lufthansa etwa rechnet damit, in diesem Winter maximal 25% ihres Angebots vom letzten Jahr zu fliegen. Alle 2 Stunden verbrennt das Unternehmen 1 Million Euro. Deswegen wird weiter gespart. Flugzeuge bleiben am Boden, Büroflächen werden aufgegeben und zehntausende Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wie etwa Luisa Kollenberg, seit 5 Jahren Flugbegleiterin. Sie sagt, Corona habe ihren Alltag komplett verändert.
Wow, das hat sich komplett verändert tatsächlich, weil den März bin ich fast noch normal geflogen, da war ich noch 3-mal unterwegs, bin dann Ende März gelandet aus Costa Rica. Da haben wir Urlauber nach Hause gebracht und wir sind gelandet und ausgestiegen und der Flughafen war einfach leer und still. Das ist ein wahnsinnig ungewohntes Gefühl, ein wahnsinnig ungewohntes Bild gewesen.
Was vielen auch Sorge um ihre Zukunft bereitet. Gestartet sind wir heute auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg, der morgen eröffnet wird und in eine Zeit fällt, in der die Luftfahrtbranche in der tiefsten Krise ihrer Geschichte steckt, wegen Corona. Laut Welt-Airline-Verband wachsen die Verluste der Fluggesellschaften derzeit um etwa 300.000 Euro pro Minute. Und eine Erholung steht in weiter Ferne. Kurt Schellenberg ist Luftfahrtexperte und Vizepräsident des Luftfahrtpresseclubs. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Die Lufthansa verlor zuletzt mehr als 400 Millionen Euro pro Monat und bekam im Sommer staatliche Subventionen von 9 Milliarden Euro. Müssen jetzt alle Airlines und Flughäfen vom Staat gerettet werden?
Es sieht so aus, dass die meisten Fluggesellschaften weltweit diese noch nie dagewesene Krise nicht allein überwinden können. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie gebraucht werden. Sie sind relevant für unser System der Weltwirtschaft und natürlich auch für die Fracht. Ja, und gleichzeitig ist ja auch für die Menschen in den Ländern wichtig, dass, wenn man wieder reisen kann, sei es durch Impfung oder auch Impfung plus gutes Gefühl, dass man dann auch Wettbewerb unter den Airlines vorfindet. Wir wollen ja sicherlich auch weiter das ganze Fliegen so haben, dass sich viele Menschen es leisten können.
Die Flugbranche, Sie haben es gerade angesprochen, wird als systemrelevant in der Krise bezeichnet. Können Sie uns das erklären, was systemrelevant ist, wenn der Flugverkehr um 80% zurückgegangen ist?
Ja, ein Teil des Systems haben wir eben schon gehört von Ihrem Kollegen, beziehungsweise die Flugbegleiterin, die gesagt hat, sie kam zurück aus Costa Rica mit Urlaubern, die zurückgebracht wurden. Das waren die Rückholflüge, denn es sollten ja möglichst viele Deutsche die Chance bekommen, aus aller Welt zurück in ihre Heimat zu kommen. Und zum Zweiten haben wir gleichzeitig erlebt, dass die Luftfracht unheimlich Ansprung, gar nicht nur, weil Maschinen in die Welt geflogen werden wollten oder vielleicht Mobilfunkgeräte beschafft werden mussten, sondern deshalb, weil wir plötzlich Masken brauchten und weil wir Equipment, also technisches Gerät brauchten für zum Beispiel Beatmungen in Krankenhäusern. Und da wird eben sehr vieles, was zeitlich eng ist, geflogen. Und diese Systemrelevanz, die geht natürlich nur, wenn die Flughäfen offen sind und wenn die Airlines, sei es Fracht-Airlines oder auch Passagierflugzeuge, die dann für den reinen Transport von diesen Masken umgerüstet wurden, überhaupt starten und landen können.
Am Standort Frankfurt sind seit Ende März etwa 16.000 der rund 22.000 Beschäftigten in Kurzarbeit. Der Jobabbau bei Fraport beginnt. Es ist zu lesen der Zeitung, es geht um bis zu 4.000 Arbeitsplätze. Bei anderen Airlines wird es ähnlich sein. Es kam gerade eben eine Meldung rein, dass EasyJet am BER, am neuen BER, auch Personal abbauen wird. Da fragt man sich schon, wie lange kann die Branche überhaupt noch durchhalten?
Ja, die Airlines sind ja jetzt gerade dabei oder auch die Flughäfen sich zu, sagen wir, reorganisieren oder restrukturieren. Also mit der Zeit ist jetzt ja klar geworden, das ist nicht etwas von 6 oder 12 Monaten, wo das Kurzarbeitergeld natürlich schon eine sehr große Hilfe für die Unternehmen und für die Mitarbeiter ist, sondern es ist etwas Strukturelles für 4, 5 Jahre. Und dort müssen dann die Kosten gesenkt werden. Die Lufthansa beispielsweise will auch ihre Flotte verkleinern. Und wo weniger Flugzeuge fliegen, da geht das bis hin in die Verwaltung, dass weniger Mitarbeiter gebraucht werden. Gleichzeitig haben die Fluggesellschaften und die Flughäfen die Perspektive, dass das Geschäft wiederkommt, denn das ist ungefähr die einzige Vorhersage, die ich, glaube ich, mit Sicherheit treffen kann. Die Menschen möchten ja weiter reisen, möchten auch später wieder ihre Mobilität im Sinne von Freunde, Verwandte wieder treffen und einfach auch neue Ecken dieser Welt kennenlernen. Das werden wir ja nun nicht im Homeoffice am Laptop machen wollen in Zukunft.
Sie haben die Fracht vorhin angesprochen und Luftpost, die steht noch ganz gut da. In den Bäuchen der Jets befindet sich vor allem das, was die Menschen eben in der Pandemie und im Homeoffice eben benötigen. Computer, Laptops und eben anderes elektronisches Gerät und Pharmaprodukte. Kann Cargo das alles kompensieren?
Auf keinen Fall. Cargo kann einen wichtigen Beitrag leisten, überlebenswichtig auch für uns und vor allem auch für viele Länder, wo zum Beispiel Hilfsflüge hingeflogen werden müssen, weil sie selber in der Pandemie nicht allein die Gerätschaften zur Hand haben, die sie für ihre Menschen brauchen. Aber ein Allheilmittel ist die Fracht nicht. Aber sie ist etwas anderes. Sie ist ein Indikator. Und eine starke Luftfracht hat in den vergangenen Jahrzehnten immer Folgendes ausgesagt. Die Weltwirtschaft, die ist gut unterwegs, sie springt vielleicht sogar mehr an als in den Monaten davor. Und wenn dieser Frühindikator auch in Zukunft noch stimmt, dann könnten wir insgesamt für den Transportsektor ein wenig positiv sein und sagen, es könnte dann auch später, insbesondere im Europaverkehr, wieder anspringen bei den kürzeren Reisen, wo Menschen eben in ihrem letztendlich gewohnten Lebensumfeld bleiben und trotzdem reisen können.
Kurt Schellenberg, ich danke Ihnen. Nach Schätzungen des US-Abwrackverbandes werden in den kommenden 20 Jahren rund 12.000 Passagierflugjets, also grob die halbe Flotte, für immer auf den Flugzeugfriedhöfen dieser Erde landen. So einen gibt es im spanischen Teruel, in der aragonesischen Hochebene, in einer menschenarmen Wüstenei, durch die kaum ein Spanier jemals kommt, geschweige denn ein Tourist. Und hier schlafen die gigantischen Riesen, warten auf ein neues Erwachen. Manche sind allerdings schon tot. Oliver Neuroth war dort.
Wer sich mit dem Auto dem Flughafen Teruel nähert, denkt womöglich, auf der völlig falschen Route zu sein. Denn der Weg führt durch ein Niemandsland. Wiesen, Felder, nirgendwo steht auch nur ein Haus. Irgendwann wird die Landschaft zur wüstenartigen Steppe. Und plötzlich tauchen sie in der Ferne auf. Flugzeuge wie aus dem Nichts. Sie stehen eng beieinander, ordentlich in mehreren Reihen geparkt. An den Hecks die Logos von Air France, Iberia oder Lufthansa.
Ja, also wir sind in Teruel gelandet mit der Hotel Echo zum vorerst letzten Mal. Die Maschine geht hier, wie gesagt, ins Storage. Wir wissen nicht, ob sie zurückkommt oder nicht.
Erklärte Lufthansa-Pilot Thomas Jahn im Frühjahr im Instagram-Kanal der Airline, nachdem er einen Langstrecken-Airbus vom Typ A340 geparkt hatte. Rund 20 dieser Lufthansa-Flugzeuge stehen zurzeit in Teruel. Außerdem 7 A380er, das größte Passagierflugzeug der Welt, und etliche kleinere Kurz- und Mittelstreckenmaschinen der Lufthansa. Die Airline braucht sie aktuell nicht, wegen des zusammengestrichenen Flugplans durch die Corona-Pandemie. So geht es fast allen Fluggesellschaften, wodurch der Airport Teruel so ausgelastet ist wie nie. Fast alle der 130 Stellplätze sind belegt, sagt Flughafenchef Alejandro Ibrahim. Derzeit ist hier eine Menge los. Von April an hat sich die Zahl der Flugzeuge um 50% erhöht. Im März kam ja der weltweite Flugbetrieb fast zum Erliegen. Nun können wir die Airlines mit unserem Service unterstützen. Die Bedingungen zum langfristigen Parken von Flugzeugen sind in Teruel optimal. Es herrscht Hochlandklima, viel Sonne, kaum Regen. Außerdem sind die Parkgebühren deutlich niedriger als auf großen Passagierflughäfen. Während in München pro Tag und Maschine rund 2000 Euro fällig werden, starten die Preise in Teruel bei 300 Euro. Dazu kommen allerdings die Kosten für Wartungsarbeiten, damit die Flugzeuge wieder abheben können, wenn sie gebraucht werden. Das bedeutet aktuell viel Arbeit für die Wartungsfirma Tarmac, die am Flughafen ansässig ist. Firmenchef Pedro Saez hatte zu Beginn der Pandemie seine 150 Mitarbeiter schon in den Zwangsurlaub geschickt. Schnell musste er sie zurückholen. Der Flughafen ist ein echter Wirtschaftsfaktor. Er schafft direkte Beschäftigung und indirekte bei Zuliefererbetrieben. Er ist also ein wichtiger Motor für die Region. Eine Region, die so dünn besiedelt ist wie der Polarkreis. Pro Quadratkilometer leben in der Provinz Teruel gerade einmal 9 Menschen. Feya, der Nachbarort des Flughafens, profitiert vom Hochbetrieb dort. Die Schreinerei von Ernesto Izquierdo stellt spezielle Verpackungsmaterialien her, die gebraucht werden, wenn Maschinen am Airport verschrottet werden. Denn auch das kommt vor. Für manche ausrangierte Flugzeuge ist Teruel quasi der Friedhof.
Die Krise als Chance, so ist das immer im Leben. Das war unser Tag am Ende dieser Woche. Und auch diesen Tag können Sie nachhören als Podcast oder in der ARD-Audio-App und in der Wiederholung bei HR Info. Für Sie am Start waren heute im Hintergrund Rainer Dachselt, Karen Fuhrmann und Ulrich Sonnenschein und Dorothea Schuler. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend.